Liebe Gemeinde und heute im Besonderen liebe Emporenbesucher, danke für die Aufmerksamkeit. Es wirkte gerade etwas für mich demotivierend, danke. Okay, lasst mich mit einer Beichte beginnen. Ich bin in der letzten Woche einer Prostituierten persönlich näher gekommen. Keine blutjunge Zwangsprostituierte, eher eine wirklich erfahrene Edelnutte. In unserem Kennenlernen musste ich erstmal eigene Vorurteile überwinden. Man hat als Pastor gegenüber dem horizontalen Gewerbe ja so seine Hemmungen. Doch sie hat einen erlesenen Bekannten und vermutlich auch Kundenkreis. In unserer Begegnung kamen mir dann trotzdem mehr und mehr moralische Bedenken. Sie gilt in ihrer Heimat als Volksverräterin, macht gerne große Ohren, wie man so sagt, und lügt zudem ganz offen. Aus guten Gründen hatte ich bis zur letzten Woche einen Bogen um ihresgleichen gemacht. Doch die schöne Rahab, so heißt sie, hat nun wirklich die allerbesten Empfehlungen. Gleich im 5. Vers des Neuen Testamentes, im Stammbaum Jesu, wird sie prominent benannt. Salmon zeugte Boas mit der Rahab. Boas zeugte Obed mit der Ruth. Obed zeugte Isai, Isai zeugte den König David. Sie ist also Davids Ur-Ur-Urgroßmutter geworden, obwohl sie nicht einmal eine Jüdin ist, sondern eine Kanaaniterin aus der Stadt Jericho. Und wenn sie sich im Stammbaum von David befindet, befindet sie sich logischerweise auch im Stammbaum Jesu. Doch hört einmal selbst auf die Geschichte. Ich lese uns das 2. Kapitel des Buches Josua und auch ich lese der Verständlichkeit willen aus der Hoffnung für alle. Es ist kein kurzes Kapitel, aber es ist durchaus spannend berichtet. Die Israeliten lagerten zu dieser Zeit in der Gegend von Schittim. Wir sind also nahe am Jordan, noch bevor das Volk über den Jordan mit Josua ziehen wird. Von dort schickte Josua, der Sohn Nuns, heimlich zwei Männer los. Sie sollten das vor ihnen liegende Land auskundschaften, besonders die Stadt Jericho. Die beiden machten sich auf den Weg und erreichten gegen Abend die Stadt. Auf der Suche nach einer Bleibe für die Nacht kamen sie in das Haus einer Prostituierten namens Rahab. Kurz darauf erhielt der König von Jericho die Nachricht: Heute Abend sind israelitische Männer eingetroffen, die unser Land erkunden sollen. Sie halten sich bei Rahab auf. Der König schickte sofort Soldaten zu Rahab. Sie befahlen ihr: Bring die Männer heraus. Sie wollen unser Land auskundschaften. Rahab aber hatte die beiden Israeliten versteckt und stellte sich ahnungslos. Ja, diese Männer sind bei mir gewesen. Ich wusste aber nicht, wo sie herkamen. Sie brachen wieder auf, als es dunkel wurde und das Stadttor geschlossen werden sollte. Ich kann nicht sagen, wohin sie gegangen sind. Wenn ihr ihnen schnell nachlauft, holt ihr sie bestimmt ein. Rahab hatte die Israeliten auf ihr Flachdach gebracht und unter Flachsstängeln versteckt, die dort aufgeschichtet waren. Die Soldaten des Königs nahmen die Verfolgung auf und eilten in Richtung des Jordanübergangs davon. Unmittelbar hinter ihnen wurde das Stadttor geschlossen. Bevor die beiden Israeliten sich schlafen legten, stieg Rahab zu ihnen auf das Dach und sagte: Ich weiß, dass der Herr eurem Volk dieses Land geben wird. Wir haben große Angst, jeder hier zittert vor euch. Wir haben gehört, dass der Herr euch den Weg durch das Schilfmeer gebahnt hat, als ihr aus Ägypten gekommen seid. Wir wissen auch, was ihr mit den Amoritern und ihren Königen Shihon und Og auf der anderen Jordanseite gemacht habt. Ihr habt sie ausgelöscht. Als wir das hörten, waren wir vor Angst wie gelähmt. Jeder von uns hat den Mut verloren. Der Herr, euer Gott, ist der wahre Gott, oben im Himmel und hier unten auf der Erde. Deshalb flehe ich euch an, schwört mir jetzt beim Herrn, dass ihr meine Familie und mich verschont, denn ich habe euch das Leben gerettet. Bitte gebt mir einen Beweis dafür, dass ich euch vertrauen kann. Lasst meine Eltern und Geschwister und alle ihre Angehörigen am Leben, rettet uns vor dem Tod. Die Männer antworteten ihr: Wenn ihr uns nicht verratet, stehen wir mit unserem Leben dafür ein, dass euch nichts getan wird. Wenn der Herr uns dieses Land gibt, werden wir unser Versprechen einlösen und euch verschonen. Rahabs Haus lag an der Stadtmauer. So konnten die Männer durch eines ihrer Fenster mit einem Seil hinunter. So konnte sie die Männer durch eines ihrer Fenster mit einem Seil hinunterlassen, um ihnen zur Flucht zu verhelfen. Sie riet ihnen: Lauft erst ins Bergland, damit euch die Verfolger nicht finden. Versteckt euch dort 3 Tage, bis sie zurückgekehrt sind. Danach geht, wohin ihr wollt. Die beiden Männer sagten zu ihr: Der Eid, den wir dir gegeben haben, bindet uns nur unter dieser Bedingung. Wenn unsere Soldaten hier eintreffen, musst du das rote Seil, an dem du uns jetzt hinablässt, an dein Fenster binden. Und deine Eltern, deine Geschwister und alle Verwandten müssen hier bei dir im Haus sein. Jeder, der nach draußen geht, ist selbst verantwortlich für seinen Tod. Wer aber bei dir im Haus bleibt und trotzdem angegriffen wird, für den stehen wir mit unserem Leben ein. Solltest du uns aber verraten, ist unser Eid ungültig. Einverstanden, antwortete Rahab. Dann half sie ihnen, ins Freie zu gelangen. Als sie fort waren, band Rahab das rote Seil ans Fenster. Die beiden Männer liefen ins Bergland und versteckten sich dort 3 Tage lang. Ihre Verfolger suchten die ganze Strecke bis zum Jordan ab, fanden aber niemanden und kehrten schließlich nach Jericho zurück. Da verließen die beiden Israeliten ihr Versteck, stiegen von den Bergen herab und durchquerten die Jordanebene. Als sie wieder bei Josua waren, berichteten sie ihm, was sie erlebt hatten. Der Herr gibt das ganze Land in unsere Gewalt, erklärten sie. Alle Menschen, die dort leben, haben große Angst vor uns. Rahab, eine bemerkenswerte Frau der Tat und eine Glaubensheldin. Eine stadtbekannte Prostituierte, deren Etablissement sogar dem König bekannt ist, und auch die 2 Kundschafter, oder sollte ich besser Spione sagen, sind sicherlich nicht zufällig in ihrem Haus gelandet. Es schien ihnen der naheliegende Ort zu sein, wo fremde Reisende eine Nacht unauffällig verbringen könnten. Ein Abstecher bei einer Prostituierten, das kam ja schon bei den Stammvätern vor. Man erinnere an den Stammvater Juda, von dem sie ja ihren Namen Juden dann auch erhalten haben. Und die Geschichte der Tamar, das wird uns gleich im 1. Buch Mose im 38. Kapitel berichtet. Sie wird übrigens auch im Stammbaum Jesu erwähnt. In Matthäus 1, Vers 3 wird Tamar erwähnt. In diesem Sinne sind sowohl der König David als auch Jesus Hurensöhne. Ist ja kein schöner Begriff und üblicherweise ein Schimpfwort, aber biblisch kann man sie als Hurensöhne bezeichnen. Die Absicht des Matthäus mit ihrer namentlichen Erwähnung im Stammbaum Jesu ist allerdings eine andere, denn neben diesen beiden Prostituierten nennt er auch noch die edle Ruth, die ein leuchtendes Beispiel und moralisches Vorbild der Nächstenliebe ist. Alle 3 sind nicht Jüdinnen. Jesus, der Davidsohn, ist eben nicht nur der Messias der Juden, der lang erwartete. Nein, er ist auch der Messias, beziehungsweise wir sollten dann übersetzen, der Erlöser oder der Retter der Heiden, also der Völker. Dafür stehen die Kanaaniterin Tamar und Rahab und eben auch die Moabiterin Ruth. Doch zurück zu meiner neuen Freundin, zu Rahab. Sie hat in Ausübung ihres Gewerbes offenbar viel Kontakt auch zu Männern von außerhalb. Und in ihrem Haus machen wilde Geschichten und Gerüchte die Runde. Insbesondere über die Israeliten. Über ihren legendären Durchzug durchs Schilfmeer bei ihrer Flucht aus Ägypten. Und darüber, dass sie zuletzt sehr erfolgreich auf der anderen Seite des Jordans die Amoriter bekämpft und besiegt haben. Die Königreiche des Sihon und des Og. Statt in der Ödnis der Wüste aufgerieben zu werden, ist das Volk Gottes weiter gewachsen und wirkt so stark und bedrohlich wie nie zuvor. Es ist so ein ganz anderer Eindruck als der, der 40 Jahre zuvor herrschte. Damals, 40 Jahre zuvor, hatten die ersten Kundschafter Israels noch Angst vor den Kanaanitern, hatten sie als Riesen beschrieben und sich überhaupt nicht vorstellen können, dass sie über den Jordan ziehen könnten, um das Land zu erobern. Sie hatten sich vor ihnen gefürchtet, außer den beiden Kundschaftern Josua und Kaleb, aber die waren in der Minderheit. Jetzt hatten sich die Verhältnisse umgekehrt und die Kanaaniter, auch in der gut befestigten Stadt Jericho, fürchteten sich vor den Israeliten oder besser vor ihrem Gott. Und das ist ja dieser Eindruck, der hier entsteht, wenn das gesagt wird, sie sind gelähmt von dem, was sie gehört haben. Zumindest Rahab erkennt hinter den Erfolgen des Volkes Israel ein mächtiger Gott stehen muss. Ja, sie kennt sogar seinen Namen, Jahwe, der Herr. Denn der Herr, und da steht dann eben im Hebräischen JHWH, der Gottesname, euer Gott ist Gott oben im Himmel und unten auf Erden. Darauf läuft das ja hinaus, das ist ja quasi ihr Bekenntnis, denn der Herr, euer Gott, ist Gott oben im Himmel und unten auf Erden. Ich ergänze, sein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. So beten wir mit dem Vater unser. Ja, Gott, der Herr, der Gott Israels, ist der Herr der Geschichte. Und an seiner Geschichte mit seinem Volk Israel lässt sich bis heute ein klarer Hinweis auf göttliches Handeln erkennen. Also, lasst uns aktuell weiter hoffen und beten, dass morgen am Montag, den 13.10., wirklich alle verbliebenen Geiseln der Hamas freikommen, nach mehr als 2 Jahren Geiselhaft und Folter. Und dass auch die Leichen der Ermordeten übergeben werden. Ja, die Woche, die hinter uns liegt, hatte wieder etwas Historisches. Gott bleibt der Herr der Geschichte. Und seine Werkzeuge, wenn ich sie mal nennen will, gefallen uns nicht immer. Ob damals die prostituierte Rahab oder heute der polternde US-Präsident Donald Trump. Im Wissen um den kommenden Sieg der Israeliten handelt Rahab weise und vorausschauend. Allerdings, und das wird in dieser Geschichte ja auch klar, handelt sie mit einem enormen Mut, denn sie geht ein hohes persönliches Risiko ein, wenn die israelitischen Spione bei ihr entdeckt worden wären, also wenn sozusagen die Flachsstängel angehoben worden wären, dann wäre auch sie zur Verantwortung gezogen worden. Ja, sie versteckt die Spione, wie gesagt, auf ihrem Flachdach unter Flachsstängeln und sie belügt die eigene Spionageabwehr, die Gesandten des Königs. Sie lügt nicht nur, sie verweigert auch noch den Gehorsam der Obrigkeit gegenüber. Und mit ihrer Lüge rettet sie hier das Leben der 2 Spione, doch dahinter steht nicht nur Empathie, sondern ein starker Glaube. Allerdings, wir haben es gerade in Psalm 5 gehört, ist es ja so, dass biblisch die Lüge sehr negativ gesehen wird. Das ist ja kein Wunder. Also das fängt bei den 10 Geboten an, aber auch in solchen Psalmen wird immer wieder deutlich, Lügner und Betrüger bringst du um, hat David gebetet und er hat gefordert, dass die Lüge den Tod bringen möchte. Allerdings, das sei auch gesagt, im Alten Testament werden uns immer wieder Geschichten erzählt von Menschen, die in einer besonderen Situation durch Notlügen das Leben anderer Menschen gerettet haben. Das fängt an, wo es darum geht, wie der Mose bewahrt wird als Baby von den beiden hebräischen Hebammen, die den Pharao belügen. Also das wird immer in Notsituationen sozusagen in ein Verhältnis gesetzt und die Notlüge ist in diesem Sinne eine durchaus biblisch legitimierte Lüge. Ja, nun aber zurück zum starken Glauben der Rahab. Sie achtet auf Gottes Taten mit seinem Volk und sie zieht für sich daraus die richtigen Schlussfolgerungen. Und damit wird sie ein Glaubensvorbild. Der Gläubige stellt sich auf Gottes Seite, sobald er Gottes Wirken erkennt. Und sie hat ja sozusagen die wahren Machtverhältnisse wahrgenommen. Ihr war klar, dass auch die großen Stadtmauern der Stadt Jericho, auf denen sie ja nun wohnte, direkt wohnte, dass die sie nicht schützen würden, weil sie die Macht Gottes in seinem Volk und in seinem Handeln an seinem Volk erkannt hat. Rahab hat sich vor den Spionen offen zum Herrn, dem Gott Israels, bekannt. Und damit war sie die Einzige in der Stadt Jericho. Sie hat ihre Zukunft und ihr Leben und auch das Leben ihrer Familie oder besser ihrer Sippe der Bewahrung Gottes anvertraut. Und dies sollte sich für sie und die ihren lohnen. Schließlich wird in Josua Kapitel 6 Jericho eingenommen. Ich denke, ihr kennt diese Geschichte, die ja etwas Besonderes ist und deutlich macht, es ist eben nicht die militärische Stärke des Volkes Israel, die die Stadt Jericho erobert und die Mauern zum Einstürzen bringen, sondern es ist ein Wunder Gottes. Sie ziehen 7 Tage lang um die Mauern herum, immer nur einmal pro Tag, und am letzten Tag ziehen sie 7-mal rum, dann ertönt das Kriegsgeschrei des ganzen Volkes und in diesem Moment brechen die Mauern der Stadt Jericho zusammen und es kommt zur Eroberung, und die einzigen, die am Leben gelassen werden, sind tatsächlich die im Hause der Rahab Versammelten, ihre Sippe. Und dann heißt es am Ende des 6. Kapitels in Vers 25, und sie, gemeint ist Rahab, wohnte mitten in Israel bis zum heutigen Tag, oder wie es in der Hoffnung für alle heißt, noch heute leben Menschen in Israel, die von ihr, also von Rahab, abstammen. Oh ja, das wissen wir ja, König David, wo sie genannt wird, oder eben auch Jesus selbst. Nicht nur im Stammbaum Jesu findet Rahab im Neuen Testament ihre Erwähnung, sondern Rahab wird im Neuen Testament zu einer Kronzeugin, und zwar zu einer Kronzeugin für 2 Dinge, die manchmal bei uns sehr entgegengesetzt verstanden werden. Sie wird einmal zur Kronzeugin für den Glauben, also dafür, dass der starke Glauben eine große Wirkung hat, und sie wird auf der anderen Seite zur Kronzeugin für ihre Werke, die sie gerechtfertigt haben sollen. Und so sind es die beiden Briefe des Neuen Testaments, der Hebräerbrief und der Jakobusbrief, die sie beide erwähnen und diesen unterschiedlichen Akzent setzen. Der Hebräerbrief führt sie auf in der langen Folge der Glaubenshelden und Heldinnen in Kapitel 11. Da heißt es dann in Kapitel 11, Vers 31, durch Glauben kam die Hure Rahab nicht um, da sie die Kundschafter in Frieden aufgenommen hatte. Und Jakobus schließt daraus genau etwas anderes, denn in Jakobus 2, 25 heißt es, ebenso ist Rahab, die Hure, aus Werken gerechtfertigt worden, da sie die Boten aufnahm und auf einem anderen Weg hinausließ. Und dann folgt in Vers 26 bei Jakobus die Erklärung, dass ein Glaube ohne Werke tot sei, also keinen Sinn mache oder keinen Nutzen habe. Bei Rahab fällt beides zusammen. Sie ist eine Frau der Tat und sie ist eine Glaubensheldin, die ihr Vertrauen ganz auf den Gott Israels gestellt hat. Mit ihrem Vertrauen und mit ihrer Tat hat sie sich auf die Seite des Siegers gestellt. Und das ist ja der Wochenspruch, der uns durch diese Woche begleiten darf, dass es unser Glaube der Sieg ist und dass wir, wenn wir an Jesus Christus uns festmachen, auf der Seite des Siegers stehen. Es gibt zu Rahab interessante Auslegungen, und ich bin jetzt nicht eingegangen auf das rote Band, an dem sie die Spione wieder die Stadtmauern hinuntergelassen hat. Und wie man das sozusagen übertragen kann, ein rotes Seil, der Begriff dafür für die Farbe Rot ist derselbe im Hebräischen wie das Wort Hoffnung, und da kann man einiges noch an Gedanken ableiten. In der aktuellen Ausgabe des Hauskreismagazins, also in der für das 4. Quartal, sind die Haupteinheiten zu 4 Frauen des Alten Testamentes, Lea, Tamar, Rahab und Ruth. Und mit Tamar, Rahab und Ruth ist man dann auch bei denen, die im Stammbaum Jesu wieder auftauchen. Das ist durchaus interessant, sich mit diesen Frauen zu beschäftigen. Ich hoffe, dass meine Gedanken euch ermutigt haben, sowohl zur gläubigen Tat als auch zu einem glaubenden Vertrauen auf den Gott, der Geschichte macht. Amen.